Liebe Geschwister, der Predigtext ist auch aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 20. Da schreibt der Apostel Paulus: Wir treten im Auftrag von Christus als seine Abgesandten auf, in der Gewissheit, dass Gott selbst die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten eindringlich, anstelle von und im Auftrag von Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das Predigtthema lautet: Was gibt es Grundlegendes zu lernen für einen, der ein missionarisches Leben führen möchte? Der Predigttext ist so kurz, dass ich nicht viel über seinen Aufbau zu sagen brauche. Paulus spricht über seinen missionarischen Dienst, den er und seine Mitarbeiter ausüben. Paulus sagt etwas über seinen Status, den er als Verkündiger hat. Das ist das Erste. Und er sagt etwas über die Botschaft, die er weitergibt. Und um diese beiden Dinge wird es in der Predigt gehen. Den Status und um die Botschaft des Verkündigers. Im ersten Predigtpunkt gehe ich auf den Status eines Missionars ein. Und im zweiten auf den Kern der Botschaft. Der erste Predigtpunkt lautet: Als Botschafter von Jesus trittst du hinter die Botschaft zurück, die er dir aufgetragen hat, aber Gott selbst spricht durch dich zu den Menschen. Paulus schreibt: Wir treten im Auftrag von Christus als seine Abgesandten auf, in der Gewissheit, dass Gott selbst die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten eindringlich, anstelle von und im Auftrag von Christus. Paulus gebraucht, um seinen Status als Verkündiger zu bezeichnen, ein damals festgeprägtes Zeitwort. Dieses Verb bedeutet so viel wie Abgesandter sein oder als Abgesandter arbeiten. Wir kennen das heute am besten, wenn wir von einem Botschafter hören. Ein Botschafter eines Landes vertritt das Land, für das er da ist. Abgesandter Botschafter, das ist hier gemeint. Und ein Abgesandter meint hier, ein Repräsentant einer herrschenden Autorität zu sein. Also da ist eine herrschende, in der Regel ist es so, es gibt eine herrschende Autorität und die schickt einen Abgesandten irgendwo hin. Und der hat dann irgendwas auszurichten. Es gab damals auch einen Ort, meinetwegen in der heutigen Türkei, Kleinasien, der nach Rom geschickt hat, zu dem Kaiser dort. Also je nachdem, der Abgesandte konnte eben von oberster Stelle aus gesandt werden und hatte dann in der Regel Anordnungen weiterzugeben. Oder er wurde von einer Bevölkerungs- oder von der Bevölkerung eines Ortes geschickt, zu einem höheren, um eine Bitte vorzutragen. Wenn wir jetzt davon lesen, dass Paulus ein Abgesandter von Christus ist, dann ist ja beides. Hier finden wir beides. Einerseits ist es klar, Christus ist der höchste König und Paulus geht in seinem Auftrag von Ort zu Ort und verkündet das Evangelium. Und das Evangelium ist eine verbindliche Botschaft des höchsten Königs. Wie wir aber nachher noch sehen werden, sind es an dieser Stelle zwei Verben, die die Hauptverben bilden in diesem Vers. Und das ist das sind die Verben des Bittens. Das heißt, wenn man Gott jetzt mit dem römischen Kaiser in Rom vergleicht, Gott wartet nicht, bis da irgendwelche Leute zu ihm kommen und mit Bitten vor ihn kommen, weil sie etwas von ihm haben wollen, sondern Gott selbst steigt herab, er sendet seine Boten in alle Welt und bittet seinerseits. durch die Boden. Lasst euch versöhnen mit Gott. Diese beiden Blickrichtungen müssen wir zusammenhalten, wenn wir davon reden, dass wir Botschafter, dass wir Abgesandte von Christus sind. Was wir bringen, das ist verbindlich. Aber wir werben um diejenigen, die wir mit dem Evangelium erreichen wollen. Wenn Paulus seine Tätigkeit mit der eines Abgesandten vergleicht, dann vergleicht er sie mit Abgesandten seiner Zeit. Und bestimmend ist dabei immer die Beziehung zu dem Abgesandten, der ihn aussendet. Und wenigstens drei Merkmale kennzeichnen den Abgesandten in seiner Beziehung zum Auftraggeber. Drei, wenigstens. Erstens, der Auftraggeber sendet seinen Abgesandten mit einem bestimmten, in der Regel wichtigen Auftrag aus. Das Zweite, der Abgesandte repräsentiert den Auftraggeber. Der Auftraggeber hat ihn entsandt, weil er selbst nicht an dem Ort sein kann oder nicht dort sein will, wohin er den Abgesandten schickt. Und das Dritte, der Abgesandte richtet seinen Dienst mit der Autorität seines Auftraggebers aus. Ein Abgesandter und sein Auftraggeber standen also in einem engen Verhältnis zueinander, auch über die Entfernung hinweg. Und daher wurden Abgesandte in der damaligen Zeit auch in aller Regel mit Respekt behandelt. Ihnen wurde eine gewisse Ehre und Würde erwiesen. Man sorgte sich um eine gastfreundschaftliche Behandlung und man garantierte den Abgesandten eine sichere Heimkehr. Es könnte ja sein, dass sie in einen brisantes Gebiet hineingeschickt wurde mit einer brisanten Meldung. Und in der Regel war es so, er wurde wieder nach Hause gelassen, unbehelligt und respektvoll. Denn wer einen Abgesandten beleidigte oder sich an ihm vergriff, der beleidigte oder vergriff sich an seinem Auftraggeber. So galt es damals. Er bekam es dann mit dem Auftraggeber zu tun und mit seiner Macht. Und entweder war er zu dumm, dass er sich an den Abgesandten vergriff, oder er rechnete damit, dass er in einer Auseinandersetzung mit dem Auftraggeber standhalten konnte. Paulus spricht davon, dass er und seine Mitarbeiter Abgesandte von Christus sind. Er richtet seinen Dienst im Auftrag von und anstelle von Christus aus. Das ist also das erste Merkmal, das hier zutrifft. Paulus und seine Mitarbeiter sind von Christus ausgesandt worden mit einer bestimmten Botschaft, die von Christus kommt. Mit der zieht Paulus mit seinen Mitarbeitern umher. Der Adressat dieser Botschaft sind alle Menschen in der Welt, aber für Paulus und seine Mitarbeiter erst einmal von Ort zu Ort, ein Ort nach dem anderen, so wie sie es eben schaffen können. Alle Menschen. Paulus macht da keine Unterscheidungen, ob Sklave oder Freie, hoch oder niedrige. Sie alle sind Adressaten der Botschaft von Christus. Überall, wo sie hinkommen, repräsentieren Paulus und seine Mitarbeiter Christus. Auch hier das zweite Merkmal trifft zu, wonach der Abgesandte den Auftraggeber repräsentiert. Wenn also Paulus und seine Mitarbeiter irgendwo auftauchen, ist es so, als wenn Christus selbst dort auftauchen würde und predigen würde. Oder bezogen auf heute, wenn wir einem Menschen das Evangelium weitergeben, ist es so, als ob Christus selbst da vor ihm stehen würde und würde ihm das Evangelium verkündigen. Christus sagt an einer Stelle im Evangelium, wer euch hört, hört mich. Das heißt, Paulus und seine Mitarbeiter und wir, wenn wir das Evangelium im Mund führen, reden mit der Autorität von Christus. Das muss man sich erst einmal vor Augen führen. Das gilt eigentlich für nichts sonst, was wir sonst so reden. Für nichts sonst gilt es, können wir das so sagen, dass wir hier wirklich anstelle von Christus und in seiner Autorität reden. Wir tun es, wenn wir das Evangelium verkündigen. Wenn die Leute die Botschaft aus dem Mund von Paulus und seinen Mitarbeitern verwerfen, dann verwerfen sie Christus, der sie zu ihnen gesandt hat. Paulus spricht davon, dass er ein Abgesandter von Christus sei, der in seinem Auftrag und an seiner Stelle unterwegs ist, und hiermit weist Paulus auf seine Autorität hin. Das ist zunächst einmal eine Anfrage natürlich an die Korinther, mit denen Paulus einige Probleme haben. Die Korinther haben Probleme damit, die Autorität von Paulus anzuerkennen. Und Paulus weist sie hier darauf hin, wenn ihr mit mir Probleme habt und mit der Botschaft, die ich euch weitergebe, habt ihr eigentlich ein Problem mit Christus. So, bis hierhin ist vieles vergleichbar in der Beziehung zwischen Paulus und Christus mit der Beziehung irgendeines Auftraggebers. Aber an wenigstens einer entscheidenden Stelle wird der Vergleich durchbrochen. Normalerweise ließ es sich ein mächtiger Auftraggeber nicht nehmen, seinen Abgesandten äußerlich so auszustatten, dass er etwas von dem Glanz und der Herrlichkeit seines Auftraggebers widerspiegelte. Also etwa, wenn der Kaiser in Rom Abgesandte rausschickte, dann trugen sie entsprechende Kleidung, sie trugen Goldketten und hatten ein großes Gefolge bei sich, das sie dann auch bediente. Ja, der Abgesandte sollte auf diese Weise etwas von der Macht und der Herrlichkeit seines Auftraggebers darstellen. Paulus und seine Mitarbeiter wurden von Christus, dem höchsten König, für die Reisen nicht so ausgestattet, sodass die Menschen an ihrem Äußeren auf den Gedanken hätten kommen können, dass diese Leute dem höchsten König dienen. Einige Gemeinden statteten Paulus und seine Mitarbeiter für die Reisen mit dem Allernotwendigsten aus. Und oftmals reichte das nicht, sodass sich Paulus durch sein Handwerk Geld dazu verdienen musste, um durchzukommen. Völlig undenkbar für einen Abgesandten der damaligen Zeit, wenn er von einer hohen Instanz gesandt wurde. Dass er zwischendurch noch arbeiten muss, um seine Reise fortführen zu können. Meistens reichte es für Paulus gerade so aus. Manchmal reichte es nicht aus. Paulus schreibt, dass er zeitweilig Hunger und Durst leiden musste. Er hatte also nichts. Durch die Reisen verschlissen seine Kleider und äußerlich nahm Paulus immer mehr die Gestalt eines Sklaven an, der dann als Abgesandter des höchsten Königs unterwegs war. Das ist so das äußere Bild, das Paulus abgab, auch seine Mitarbeiter, und daran nahmen die Korinther Anstoß. Nun, weiterhin erfuhr Paulus vielfach nicht den Respekt, der einem Abgesandten normalerweise entgegengebracht wurde. Ich hatte ja vorhin gesagt, in der Regel war es so, Abgesandte wurden sakrosankt behandelt, also so, dass man sich dachte, ich lasse den in Ruhe, auch wenn ich was gegen den habe. Ich krieg's ja mit seinem Auftraggeber zu tun. Ich nehme ihn auf und behandle ihn freundlich. Paulus hat vielfach das Gegenteil erfahren. In der Stadt Ikonion wollten die Leute Paulus und Barnabas zu Tode steinigen. Sie mussten fliehen nach Lystra. Dort wurde Paulus gesteinigt, aber er überlebte es. In Philippi wurden Paulus und Silas ins Gefängnis geworfen. Oft wurde Paulus beschimpft, geschlagen, manchmal halb tot geprügelt in der Synagoge. Paulus und seinen Mitarbeitern wurde vielfach nicht der Respekt erwiesen, der ihrem Stand als Abgesandte des höchsten Königs entsprochen hätte. Paulus nun hatte erkannt, dass dies kein Anzeichen dafür war, sein Auftraggeber hätte ihn im Stich gelassen. Paulus wusste, dass es mit dem Auftraggeber und seiner Botschaft zusammenhing, dass er und seine Mitarbeiter als Abgesandte von Christus leiden mussten. Zwei Verbindungen waren hier von Bedeutung. Und ich rate hierzu, den ersten und den zweiten Korintherbrief mal zu lesen. Dort wird das immer wieder deutlich. Warum kam Paulus damit klar, nicht wie ein normaler Abgesandter behandelt zu werden? Er wusste, dass es mit der Botschaft zusammenhängt. Erstens einmal war die Hauptbotschaft, die er verkündete, die vom stellvertretenden Leiden und Sterben seines Auftraggebers. Dazu passte es, wenn er äußerlich die Form seines Auftraggebers angenommen hat. Es passte dazu, dass Paulus selbst für die Botschaft vom Gekreuzigten Leid in Kauf nahm. Dadurch unterstrich er die ihm aufgetragene Botschaft. Christus verherrlichte Gott am Kreuz und seine Abgesandten verherrlichen Christus, wenn sie für die Botschaft vom Kreuz leiden. Das ist also etwas, was wir grundsätzlich lernen müssen, dass das der Verkündigung nicht entgegensteht, das Leiden, sondern es unterstreicht es. Aber mit diesem Leiden hat sich Paulus nicht in den Vordergrund gespielt, sondern Christus. Das heißt, Paulus hat sich diese Leiden nicht selbstherrlich gesucht, um sich von den anderen Aposteln abzugrenzen, sondern sie sind über ihn gekommen, während er einfach das Evangelium verkündete. So, und zweitens hängt damit zusammen, dass Christus seine Abgesandten leiden lässt. Warum? Damit nicht sie, sondern er durch sie groß gemacht wird. Es ist ja die grundlegende Gefahr für den Verkündiger, sei es jetzt ein Pastor, ein Prediger oder einfach jemand, der versucht, Nichtchristen zu erreichen. Er redet ja im Bewusstsein, dass er die wichtigste Botschaft vom Stapel lässt, die es gibt. Und die große Gefahr ist die, dass er sich selbst dann zu wichtig nimmt. Ja, also die Verbindung liegt da nahe. Ich rede hier das Wichtigste, was es gibt. Ich selbst bin wichtig. Und damit das nicht passiert, lässt Christus seine Abgesandten immer wieder leiden, damit sie gedemütigt werden. Damit sie lernen, nein, es kommt auf die Botschaft an. Gerade wenn Verkündiger es erleben, dass durch sie Menschen zum Glauben an Christus kommen, dass sie der Herrschaft des Bösen entrissen werden, ist es angebracht, dass sie immer wieder auf den Teppich runtergeholt werden. Nicht, dass sie denken, ich bin derjenige, der hier Menschen rettet. Paulus und seine Mitarbeiter haben das Wirken des Heiligen Geistes in der ihnen anvertrauten Botschaft oft erlebt, und damit sie nicht hochmütig würden, hielt Gott sie durch die Leiden demütig. Ich verweise hier auf 2. Korinther Kapitel 12, da sagt Paulus das ausdrücklich, dass Gott ihn mit diesem Pfahl im Fleisch klein halten wollte, um Paulus deutlich zu machen, dass er in der Schwachheit von Paulus zum Zuge kommt. Und Paulus selbst hat auch gebraucht, um das zu schlucken, dass das so der Ordnung bei Gott entspricht. Dass es der kleine, gedemütigte nur sein kann, in dem Gott sich zu Ehren bringt. Diesen Zusammenhang beschreibt Paulus in 2. Korinther 4, in Versen 3 bis 7. Ich hatte es schon mal vorgelesen in der Schriftlesung. Wenn die gute Nachricht, die wir verkünden, glanzlos und verhüllt erscheint. Wir müssen wissen, genau das war der Vorwurf, einiger Christen in Korinth an Paulus. Paulus, so wie du äußerlich auftrittst und so wie du redest, ist das Evangelium glanzlos und kraftlos. Paulus hält hier entgegen, sie ist nur glanzlos und verhüllt für Menschen, die verloren gehen. Für Menschen, denen Gott, denen der Gott dieser Welt, der Satan, die Augen zuhält, sodass sie der guten Nachricht nicht glauben. Und etwas später schreibt Paulus dann, wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als Herrn. Wir sind nur Sklaven, eure Sklaven, weil Jesus uns damit beauftragt hat. Und noch weiter, Vers 7. Wir tragen diesen Schatz in einem ganz gewöhnlichen, zerbrechlichen Gefäß. Denn es soll deutlich sichtbar sein, dass das Übermaß an Kraft, die in unserem Leben wirkt, von Gott kommt und nicht aus uns selbst kommt. Also es ist also grundlegend, dass Gott seine Diener demütigt. Sie sind seine Sklaven. Sie sind gewürdigt, ihn zu Ehren zu bringen durch das Evangelium. Und selbst treten sie ganz zurück hinter die Botschaft, die sie bringen. Also was gibt es Grundlegendes zu lernen für einen, der ein missionarisches Leben führen möchte? Bislang sind es vor allem zwei Dinge. Als Botschafter von Jesus trittst du hinter die Botschaft zurück, die er dir aufgetragen hat. Und um das zu erreichen, lässt Gott dich auf die eine oder andere Weise leiden. Er will dich mit diesen Leiden nicht entmutigen, sondern dich in deinem Stolz demütigen. Gott duldet es nicht, dass du dich und nicht Christus in den Mittelpunkt deiner Botschaft stellst. Und zweitens, als Abgesandter von Christus hast du eine Botschaft, durch die Gott selbst zu den Menschen spricht. Du selbst bist nur ein zerbrechliches Gefäß, aber du trägst der Welt in deiner Schwachheit einen Schatz auf. Im zweiten Predigtpunkt wollen wir uns nun in die Botschaft selbst noch einmal vertiefen, die uns unser Auftraggeber aufgetragen hat. Punkt 2. Die Hauptbotschaft, die du weitergibst, ist die von der Versöhnung mit Gott durch Gott, in der Christus verherrlicht wird. Paulus skizziert die ihm und seinen Mitarbeitern anvertraute Botschaft mit wenigen Worten. Sie lautet, lasst euch versöhnen mit Gott. Dies ist die Hauptanwendung des Evangeliums. Diese Hauptanwendung ist erst sinnvoll, nachdem man das Evangelium dargelegt hat. Aber die Hauptanwendung auf den Hörer, die Paulus hier macht, enthält schon das entscheidende Stichwort, nämlich das von der Versöhnung. Das hat Paulus in den Versen vorher schon entfaltet. Versöhnung. Paulus und seine Mitarbeiter rufen im Evangelium Menschen dazu auf, sich mit Gott versöhnen zu lassen. Denn das Evangelium handelt zentral von der Versöhnung des Menschen mit Gott durch Gott. Über Gottes Rettungshandeln wird im Neuen Testament unterschiedlich gesprochen. Es ist von Erlösung die Rede, von Errettung, von Rechtfertigung, auch von Versöhnung. Und es gibt noch mehrere Weisen, in der das Heilswerk von Christus beschrieben wird. Es geht in allen verschiedenen Redeweisen um dieselbe Errettung, die wir durch Christus haben. Aber es werden unterschiedliche Betonungen gesetzt. Bei der Rechtfertigung zum Beispiel liegt die Betonung auf der rechtlichen Ebene. Gott ist gerecht, er ist unser Richter und er spricht diejenigen, die an Christus glauben, gerecht. Da geht es nicht so viel darum, wie Gott sich fühlt. Bei der Rede von der Versöhnung wird unsere Beziehung zu Gott vor allem eben in diesen emotionalen Kategorien beschrieben. Es wird gesagt, wie unsere Beziehung gefühlsmäßig aufgestellt oder wiederhergestellt wird. Bei Versöhnung und dem, was der Versöhnung vorausgeht, da geht es um Liebe und um Hass. Es geht um Feindschaft, es geht um Frieden. Der Aufruf, lasst euch versöhnen mit Gott, weist zurück auf die bestehende Beziehung zu Gott, in der jeder Mensch von Natur aus steht. Und diese Beziehung zu Gott ist geprägt von Feindschaft. Also das steckt automatisch drinne in diesem Aufruf, lass dich versöhnen mit Gott. Warum ist das nötig? Weil du sein Feind bist. Und Gott ist dein Feind. Es besteht Feindschaft zwischen euch. Was ist das für eine Feindschaft? Auch sie, Feindschaft ist hier durchaus gefühlsmäßig zu bestimmen. Feindschaft heißt, der Mensch hat innerlich eine Abscheu gegen Gott. Der Anspruch Gottes, sein Gott sein zu wollen, ist dem Menschen verhasst. Der Mensch liebt es, sein Leben so zu leben, wie er es will. Dass er sich der Herrschaft Gottes unterstellen soll, widerstrebt ihm zutiefst. Und die Feindschaft des Menschen gegenüber Gott ist Ausdruck seiner Sündhaftigkeit. So, und jetzt ist nochmal wichtig, die Feindschaft zwischen Gott und Mensch ist beiderseitig. Das ist wichtig. Viele Theologen, auch im evangelikalen Lager, behaupten eben, nein, nein, sie ist nur einseitig. Der Mensch hasst Gott. Und Gott liebt den Sünder, sodass das alles wäre, was gesagt werden könnte. Es stimmt, dass Gott den Sünder liebt, aber die Feindschaft ist beiderseitig. Der Mensch hasst Gott wegen seiner Heiligkeit und wegen seines Anspruches, Gott zu sein. Und Gott hasst den Sünder, der gegen ihn rebelliert. Ja, auch das müssen wir klar vor Augen haben. Gott hegt innerlich Abscheu gegen das selbstbestimmte Treiben der Menschen. Dass die Menschen ihre allergrößte Freude nicht in ihm suchen, sondern woanders, das ist ihm verhasst. Die Feindschaft Gottes gegenüber dem Sünder ist Ausdruck seiner Heiligkeit. Das ist der große Unterschied. Die Feindschaft des Sünders ist Ausdruck seiner Sündhaftigkeit, die Feindschaft Gottes ist Ausdruck seiner Heiligkeit. Ich rate hierzu, einfach mal die Psalmen zu lesen. Hier wird immer wieder das Innere, hier da offenbart Gott immer wieder sein Inneres gegenüber dem Sünder. Abscheu gehört dazu. Also, die Beziehung zwischen Gott und den Menschen ist so, dass es Feindschaft auf beiden Seiten gibt gegen die andere. Gott ist dabei im Recht, der Mensch ist im Unrecht. Die einzige Möglichkeit, wie Gott und Mensch in eine liebende Beziehung hineinkommen, liegt in der Versöhnung. Und wir selber haben das wahrscheinlich auch schon erfahren, wie schwierig das ist, sich zu versöhnen mit einem Menschen, von dem man weiß, er ist eigentlich mein Feind, er hegt Abscheu gegen mich. Und wenn man sich selbst prüft und merkt, ja, ich habe auch Abscheu gegen diesen Menschen. Normalerweise kommen diese beiden Seiten nie zusammen, sondern werden sich aus dem Weg gehen. Wir kennen vielleicht da noch die Möglichkeit eines Kompromisses, dass wir sagen, okay, der andere hat nicht nur Unrecht und ich habe nicht nur Recht. Ich werde ihn darauf immer ansprechen. Möglicherweise kann er das auch so sehen und dann treffen wir uns in der Mitte und reichen uns in der Mitte die Hand und lassen erst einmal darüber, wo wir uneinig sind, da schweigen wir noch drüber. Das würde ich sagen, ist unter Menschen vorbildlich, diese Haltung. Oder aber der eine sagt, nee, eigentlich, ich weiß, dass ich Recht habe. Und ich weiß, dass der andere Unrecht hat. Er könnte von sich aus sagen, okay, ich hänge das gar nicht so hoch. Ich weiß zwar, dass du Unrecht hast, aber lass uns doch gut miteinander auskommen. Vielleicht gelingt es dann, wenn der andere das einfach so annehmen kann. Okay, ich habe Unrecht, du hast Recht. Aber wir merken schon, in der Regel geht das wirklich nur in Fällen, wo es irgendwie um Bagatellen geht. Wenn es wirklich ums Eingemachte geht, kommt man wirklich nur zusammen in Form eines Kompromisses, der beiden wehtut. So, wie ist es jetzt zwischen Gott und Mensch? Wie kann da Versöhnung geschehen? Versöhnung kann nicht in einem Kompromiss bestehen, bei dem sich beide Seiten in der Mitte treffen. Gott ist heilig und er ist nicht bereit, der Sünde irgendwelche Zugeständnisse zu machen. Das wird Gott in Ewigkeit nicht tun. Also Zugeständnisse an, dass er sagen würde, okay, du hast zwar gesündigt, aber das ist nicht so schlimm. Ich werde jetzt einfach ein Auge zudrücken, weil ich einfach Sehnsucht danach habe, mit dir Gemeinschaft zu haben. Lass uns einfach diese Sache ausblenden und lass uns an einer zukünftigen Beziehung arbeiten. Also hier müssen wir eben grundsätzlich bedenken, was es heißt, dass Gott heilig ist. Dass Gott heilig ist, besagt, dass Gott an sich selbst, an seinen eigenen Tugenden mehr Freude daran hat, als mit dem Sünder Gemeinschaft zu haben, koste es, was es wolle. Nun, Paulus hat einige Verse vorher gesagt, wie das mit der Versöhnung ist. Lasst euch versöhnen mit Gott, das ist die Aufforderung an die Menschen. Und diese Aufforderung geht voraus, die Tatsache der Versöhnung. Gott hat uns mit sich versöhnt. 2. Korinther 5, Vers 9, Vers 19. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Da könnte man fragen, was hat Gott da jetzt gemacht? Was hat er jetzt gegenüber dem Sünder angestellt, dass dieses Angebot so rüberkommen kann, dass der Sünder von sich aus nichts tut, der im Unrecht ist, und dass Gott, der eigentlich Recht hat, und sagen kann, okay, die Beziehung ist vorbei, dass dieser Gott von sich aus jetzt einen Weg findet, um den Sünder mit sich zu versöhnen. Es ist Ergebnis der grundlosen Liebe Gottes zu dem Sünder. Wichtig ist dabei, dass Gott sich nicht mit uns versöhnt hat, sondern Gott hat uns mit sich versöhnt. Dieser Unterschied ist hier von Bedeutung. Wenn Gott sich mit uns versöhnt hätte, wäre das zumindest missverständlich, eben in dem Sinne, dass er eben doch einen Kompromiss gemacht hätte. Aber die Aussage, dass Gott uns mit sich versöhnt hat, besagt, dass Gott, was seine Heiligkeit anbetrifft, so ist, wie er war. Und so bleibt er auch. Er tut aber etwas an dem Sünder, dass es dem Sünder möglich wird, in Gemeinschaft mit dem heiligen Gott zu treten. Gott hat also eine Versöhnungstat vollbracht, in der seine Heiligkeit voll zur Geltung kommt und die Gott zufriedenstellt, weil sie Gott verherrlicht, weil sie seine Herrlichkeit zu Ehren bringt. Und zweitens kommt in dieser Versöhnungstat auch die Liebe Gottes zu uns voll zur Geltung, indem er uns erlöst und in seine Heiligkeit hineinnimmt. So, und lange Rede, kurzer Sinn, Gott hat uns mit sich versöhnt in dem Tod seines Sohnes Jesus Christus. Ihn, der ohne Sünde war, hat Gott an unserer Stelle als Sünder bestraft. Und indem er Jesus auferweckte, hat er eine neue Menschheit heraufgeführt, die ewig mit Gott vereint ist, in einer unzerstörbaren Beziehung, auf ewig versöhnt. 2. Korinther 5, Vers 20. Gott hat an Christus, der die Sünde nicht kannte, dies bewirkt, dass er für uns zur Sünde wurde, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Die Versöhnung hat Gott also voll und ganz hergestellt in seinem Sohn Jesus Christus. Und das wird verkündet. Es wird eine vollbrachte Versöhnungstat den Sündern gepredigt. Dass Gott etwas getan hat, welches die Feindschaft überwunden hat. Seine Feindschaft gegenüber dem Sünder. Wir können dieser Versöhnungstat als Menschen nichts hinzufügen. Die Sühne für unsere Sünden ist vollkommen. Empfangen tun wir die Versöhnung mit Gott allein durch den Glauben an Jesus Christus. Und daher wird in der guten Nachricht eben auch als Hauptanwendung jener Ruf laut: Lasst euch versöhnen mit Gott. Es ist der Aufruf: Lass dich von Gott hineinnehmen in die Versöhnungstat seines Sohnes. Lass dich von Gott in Christus hineinversetzen und erfahre in ihm die Versöhnung mit Gott. Gib dich der Liebestat Gottes in Christus hin, so wirst du von Liebe zu Gott erfüllt, die deine Feindschaft gegenüber Gott verdrängt. Also das ist zentral. Die Feindschaft des Menschen gegenüber Gott kann durch nichts anderes beseitigt werden als durch die Botschaft von der Versöhnung. Dass Gott in Christus Frieden gemacht hat mit den Menschen und dass alle aufgerufen sind, durch den Glauben diese Versöhnung und diesen Frieden zu empfangen. Keine Forderungen können die Feindschaft des Menschen gegenüber Gott ausmerzen. Sie verstärken sie nur. Die Botschaft von der Versöhnung mit Gott, durch Gott, ist uns anvertraut. Wir sind Abgesandte von Christus und in seinem Auftrag stiften wir wahren Frieden. Frieden zwischen Gott und Mensch. Gott ist es, der durch uns die Menschen ruft. Wir sind gewürdigt worden, jenes Ereignis zu bezeugen, in dem sich Gott auf unüberbietbare Weise offenbart hat. Die Botschaft vom Sühnetod, den Jesus an unserer Stelle gestorben ist, in Verbindung mit dem Aufruf, sich versöhnen zu lassen, das ist der Kern des Evangeliums. Im Glauben an Christus befreit Gott die Menschen dazu, dass sie sich mit der allergrößten Freude um ihn drehen. Und darin erfahren sie dann die Versöhnung mit Gott. Es geht also dann wirklich auch darum, versöhnt zu werden mit Gott, emotional. Ich bringe das wieder. Es geht wirklich darum, dass der Mensch von Liebe zu Gott erfüllt wird, dass er sich freut, solch einen Gott zu haben. Wenn du die Botschaft von der Versöhnung weitergibst, dann tu es in der Weise, wie es dem Auftrag entspricht. Ändere nichts an der Botschaft von der Versöhnung. Denn du verherrlichst nicht die Menschen, denen du als Abgesandter das Evangelium ausrichtest. Lerne es, für die Botschaft Leiden in Kauf zu nehmen. Diese Leiden unterstreichen die Botschaft von einem gekreuzigten Retter. Die Leiden machen es dir leichter, hinter die Botschaft zurückzutreten, und das eigene dicke Ego einfach mal hinten anstehen zu lassen. Achte darauf, dass du die Botschaft nicht auf eine Weise weitergibst, eben die darauf angelegt ist, dass du für dich selbst Eindruck schinden willst. Bleib bei dem Kern der Botschaft. Und das wird dir eine große Hilfe sein, dass wirklich Christus verherrlicht wird. Tu es in einfacher Weise. Christus selbst spricht durch uns zu den Menschen. Und denken wir daran, die Hauptbotschaft, die wir weitergeben, ist die von der Versöhnung mit Gott durch Gott. Und bei dieser Botschaft kann es nicht anders sein, als dass Christus allein, durch den wir die Versöhnung haben, zu Ehren gebracht wird. Amen.